5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ars Radio, on the frequency of Radio Fraud.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format.
Willkommen bei der dritten und letzten Ars-Radiosendung zum Thema Roboterfußball. Im Juni haben in Linz die Robo-EM und eine Fachtagung für Robotik, nämlich die CIRAS, stattgefunden. Zuvor berichteten wir vorab über die zentralen Aspekte von fußballspielenden Robotern. Was sind die technischen Schwierigkeiten? Welche Entwicklungen stehen aktuell an? Und wie sind spielende Roboter generell einzuschätzen? Darüber hinaus gab es ein Studiogespräch zum Thema Robotik mit einer hochkarätigen Gesprächsrunde. Ja, und die ersten beiden Sendungen sind auf der CBA bereits zum Download verfügbar. In der heutigen Sendung wollen wir ein Resümee versuchen. Michael Schweiger war bei der Europa in Linz unterwegs und hat noch einmal mit Expertinnen gesprochen oder das eine oder andere Roboterfußballspiel akustisch eingefangen. Und auf der CIRAS hat Peter Kopacek noch einmal die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Roboterfußball skizziert. Zu Beginn der Sendung noch einmal einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz zur Eurobe, in der Anwendungen, Projekte und Ziele des Roboterfußball noch einmal zusammengefasst worden sind. Write it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip, unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, cue it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Technologic. 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 Technologic.
Der Kern des Ganzen ist natürlich die Europameisterschaft im Roboterfußball. Darüber hinaus ist es uns aber auch wichtig, jetzt verschiedene Zugänge zur Robotik, die kulturelle Relevanz der Robotik, die gesellschaftliche Relevanz und natürlich auch die wissenschaftliche Relevanz der Robotik sehr breit zu diskutieren.
Wir haben also 57 Strategien programmiert. Es beginnt von Betonverteidigung über volle Offensive und der sogenannte Teamchef, in dem Fall ich, entscheidet, welche Strategie gewählt wird. Ob die gut oder schlecht, das wissen wir nicht.
Wir stellen im Rahmen von der Europe Roboter vor, die erfolgreich bei der Robot Challenge mitgearbeitet haben oder bei den Robo Games oder Eurobot.
Wir werden es vermutlich nicht gerade schaffen, aber die ersten Schritte und dann sind die Mühlen.
Unser Roboter, der kleine grüne da auf dieser Seite da herüben, kann sicherlich nicht mit diesen Fähigkeiten glänzen wie der FH-Roboter, aber Dieser kleine Roboter wird bei uns in der dritten Klasse in der HTL in der Werkstätte selbst gefertigt. Also jeder Schüler der Elektronikabteilung fertigt einen Roboter selbst. In der vierten, fünften Klasse wird dieses Ding dann programmiert.
Und für uns als Kulturvereinigung ist zum Beispiel so etwas interessant, was hier passiert ist. Die Forschung und Entwicklung versucht einer Maschine ein menschenähnliches Verhalten zu implementieren. Und was ist das Resultat? Alle Betrachter, alle menschlichen Betrachter, die das sehen, können sich eigentlich der Wirkung nicht entziehen. Man erlebt so eine Maschine und man misst ihr eigentlich fast eine gewisse Lebendigkeit zu. Und das ist eigentlich ein inhaltliches Thema, das uns da stark motiviert hat, bei dieser Sache mitzumachen.
Wir sind so ungefähr seit 2 Monaten jetzt in Kontakt und versuchen im Vorfeld eine Art Programmlogik zu entwickeln, ein technisches Setup auch zu erstellen, das dementsprechend für die Studenten und Studierenden, die hier auch beteiligt sein werden, ungefähr 20 an der Zahl, aus dem Studiengang Medientechnik eine herausfordernde als auch eine spielerische Komponente sichtbar wird, die, glaube ich, innerhalb der Gesamtlogik, die wir hier auch sehen, eine tragende Rolle spielt.
Die Schüler sind wirklich am Wochenende dabei, sie machen es in ihrer Freizeit. Das ist also etwas, die sind alle richtig vom Fieber gepackt.
Im Gegensatz zu so manchem doch recht ansehnlichen Fußballgott aus Fleisch und Blut bestechen die mittels PC ferngesteuerten Robokicker weniger durch ihr Äußeres als vielmehr durch ihre Fähigkeiten. Genau die galt es nämlich dann auch optimal einzusetzen, als der Anpfiff ertönte und der Teamrechner das Kommando übernommen hat. Über die Kamera bekam dieser die aktuelle Position auf dem Feld befindlichen Roboter und zwar 120 Mal pro Sekunde mitgeteilt. Diese Daten analysierend entschied der Teamrechner sozusagen blitzartig über die nächsten Spielzüge seiner Roboter. Seine Befehle wurden über Funk übermittelt. Jeweils 5 Spielklassen hat es gegeben, die jeweils andere Vorgaben hinsichtlich Größe und Gewicht der würfelartigen Roboterkicker sowie den Ausmaßen der Spielfelder die Teams vor knifflige Aufgaben gestellt hat.
Zwar bist du hell und praktisch auch, doch schön bist du nicht, dein Zweck ist Gebrauch. LED, wie du schimmert sonst nichts. LED, wie du schimmert sonst nichts. LED, wie du schimmert sonst nichts. LED, weiß, was ich seh. LED, du bist echt okay.
Aber geschäftige Betrieb des Umbaus für das nächste Spiel, die Slowakei gegen Russland. Die Kameras, die von besonderer Bedeutung sind, dafür, dass die Robots, die kleinen Würfel, gesteuert werden können und ihre Strategie umsetzen können, sind eben montiert worden und werden samt dem Beleuchtungssystem auf die richtige Höhe gebracht. Spannend ist, dass zwar mit standardisierten Robots gespielt wird, aber jedes Team seine eigene Kamera, seine eigene Optik dabei hat, wie natürlich auch die eigene Software und die eigenen programmierten Algorithmen. Euer Eindruck, wie gefällt euch Robotik-Fußball? Seid ihr selbst bei einem Team dabei oder seid ihr nur bei der Zieras?
Also wir sind Hexabot-Dance da für unser Schiff, die HTL Salzburg. Und uns gefällt es eigentlich recht gut. Was sehr interessant ist, einmal selber machen, so ein Roboter-Team zum Fußballern. Wir sind leider selber bei keinem Team dabei.
Und Hexapods, das ist jetzt, wo dann um 12 Uhr der Tanzwettbewerb sozusagen ist?
Genau, das ist das. Da sind wir für die Fünftklässler Vertretung da, weil die auf Matura-Reise sind. Da machen wir das für sie jetzt da.
Und ihr habt die Hexapods auch programmiert und zusammengebaut?
Ja, die Fünftklässler. Also die haben das als Matura-Projekt gemacht. Die waren auch in Hagenberg unten zu dem Dance- und Race-Wettbewerb.
Was heißt Race-Wettbewerb?
Da war ein kleiner Hindernisparcours zum Überwinden mit Becher gefüllt mit Wasser. Und wer am wenigsten verschüttet und am schnellsten durch den Hindernisparcours durch ist, der hat dann gewonnen.
Super, ja, interessant. Und wie schätzt ihr jetzt eigentlich ein, also diese Würfelrobots, die Fußball spielen, würde euch das interessieren, auch sowas zu entwickeln?
Ja, sehr. War sehr interessant. Die ganze Technik dahinter und alles. Weil das wird, ich kann mir vorstellen, das wird mit Video ausgewertet. Das ist sicher eine interessante Technik, die auch Zukunft hat.
Und was für eine Schule aus Salzburg ist es, von der ihr da seid?
Von der HTL Salzburg, also von der höheren technischen Lehranstalt, sind wir da.
Und hat ihr eine spezielle Ausrichtung?
Elektronik.
Elektronik, okay. Besten Dank. Danke. Schönen Tag noch.
Danke.
Guten Tag, Michael Schweiger, mein Name. Sie sind der Teamchef der HTL Leonding, die gerade erfolgreich die Russen 22-0 vom Platz gefegt haben. Worin begründen Sie jetzt die enorme Überlegenheit, die Sie hatten?
Ja, es ist so, dass das russische Team gestern schon einige Schwierigkeiten gehabt hat in der Einstellung bei der Software und das über Nacht offensichtlich das System dann schon zum Laufen gebracht haben. Aber es ist natürlich schon dann sehr schwierig, innerhalb von so kurzer Zeit noch gravierende Änderungen zu machen. Nachdem es unser erstes Turnier ist, muss ich sagen, ist das Ergebnis natürlich weit über den Erwartungen, die wir am Beginn des Turniers an unser Team gestellt haben.
Wenn Sie jetzt erklärt haben, Probleme mit der Software und der Anpassung, was dürfen sich jetzt Laien oder Laien darunter vorstellen?
Ja, beim Roboterfußball ist es so, dass im Wesentlichen zwei Programme gegeneinander spielen. Die Hardware ist nicht unwichtig und ist eine Komponente vom ganzen System, aber die Software ist eine ganz wesentliche Komponente. Und wenn man Probleme zum Beispiel im Bereich der Farberkennung hat, dass man die Roboter identifizieren kann und den Ball entsprechend identifizieren kann, dann führt das natürlich zu enormen Schwierigkeiten. Und das ist offensichtlich jetzt bei dem russischen Team der Fall gewesen. Dadurch kommen dann keine wirklich schönen Angriffe zustande. Und im Fußball ist es halt einmal so, dass ohne Tore schießen gewinnt man nichts.
So ist es, ja. Wenn Sie jetzt sagen Farberkennung, das hängt dann quasi mit auch der Ausleuchtung des Ganzen zusammen und mit den optischen Systemen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen beim Umbau, dass jede Gruppe, jedes Team ihre eigene Optik und ihre eigene Kamera dabei hat.
Ja, im Roboterfußball, das Erkennungssystem ist eine ganz eine sensible Angelegenheit. Es ist ganz wesentlich von den Lichtverhältnissen abhängig. Es darf nicht zu hell sein, es darf nicht zu wenig sein. Dann werden eben die Farbflächen nicht richtig erkannt. Dann hängt es natürlich auch von der Höhe, wie die Kamera hängt, ab. Entsprechend Bildpunkte, die dann zur Erkennung zur Verfügung stehen. Und das muss halt alles zusammenpassen. Also es ist ein äußerst sensibles System. Man darf auch keine Lichteinfälle, zum Beispiel von Fenstern und dergleichen, haben. Darum wird es immer in einer Umgebung gespielt, die also von der Beleuchtung her sehr gut zu dosieren ist.
Und die Würfel selbst sind aber standardisiert, habe ich das richtig verstanden?
Im Prinzip gibt es genauso wie im anderen Fußball auch ein Reglement. Sie sind fixiert von der Größe her, vom Gewicht her, weil sonst wäre das natürlich, wenn zum Beispiel unterschiedliche Gewichte von den Robotern sind, dann, wenn einer gegen den anderen fährt, dann der Schwere natürlich den Vorteil hätte. Es gibt genau ein Reglement, von der Vierer geregelt und entsprechend an diesen Normen, an diese Normen muss man sich halten.
Besten Dank.
Neben Robotsoccer oder Roboterfußball haben die Teilnehmerinnen den Faden aber immer wieder weitergesponnen. Denn hinter der Funktion des Spiels als Lernfeld galt es, die weiteren Aspekte der Robotik wissenschaftlich zu hinterfragen. Beispielsweise am Feld der humanoiden Roboter. Wie wird eine Umgebung oder die Umwelt durch Robotersysteme intelligent und wem nützt diese Entwicklung? Und welche Problematiken können sozusagen als nicht erwartete Nebenfolgen auftreten?
Silva Delianagi, you're a specialist in robotics. You're a participant of the CIRAS 2008. It's the International Conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems. So maybe could you give us a glance what is it about computational intelligence and autonomous systems?
Yeah, thank you very much for providing me this opportunity. In my view, I'm a specialist in smart homes. In near future, each one of us will own a smart robot. Because at the moment, we are having PC or laptop. I think even my child has their own laptop. But I think very near future, all of us will have at least one robot in the house to do a lot of things like cleaning, maybe doing housework, maybe a lot of things, I think, can be done by a robot. So that's a trend in the future. I think if you are aware, Microsoft has a separate software for robotic building because Microsoft is the normally a home computer giant, but they are going towards the robot building environments. So I think within 5-10 years time, there'll be more robots than computers in our homes.
Very interesting when you say home robots. So what are the duties home robots will be in charge of in this 5 or 10 years?
Yeah, that's a good, interesting question. We have developed home robot for our research when I was in New Zealand, which is to deal with the elder people. Because sometimes when you call homes, so the elder, if your father or mother is not well, they can't come to the phone. But this particular gadget can go through your house and find out where your father or mother, whether he is well or fallen. Sometimes maybe they collapse due to health problems. So sometimes the robot can help to identify some of the needs in the house by acting as a human participant. Depends on the security. Sometimes some people don't like to have robots or something. They might invade the privacy, but still, up to some extent, robots can help human beings to realize their security and the health monitoring. So that's one example. There are a few examples that I can list. Maybe, yeah, some examples like we are doing a smart home in which we can try to control the power usage. For example, the curtains. When your son is in one side, we need to close the curtains to make the son not to come inside the house. So we try to develop a thing called smart curtains. So then, depending on your sunrise and sunset, the curtains will control the house. Then the house, the heating system of the house can be controlled very easily. And that's called what we call it energy smart houses. Energy smart house means that the house itself can control its power usage by looking at the environment, by looking outside. And then if the sun is very bright, then you can try to find out, close the curtains and see how. And then also we use solar power to generate some energy.
Very interesting. So that means if it would be my smart house, I set some levels of that's the temperature I want to have in the room. And so the autonomous system is controlling that the temperature is on the level I like it, and is taking control by measuring the outside temperature and all these things. But in the you mentioned something with security. How is it, on which way these systems and sensors and so on are communicating? Isn't there maybe a threat that someone could read the information on that your house is now for, let's say, for a few weeks only under control by the robot, and you don't enter the home and go out, so they can get a glance that you're not at home, and similar things?
Yeah, actually, yeah, it can be a negative effect also, but still, if you have a control environment, you can monitor from outside. Say, if your house, you can look at the house using the internet. So that's one advantage. The problem that, as you have mentioned, that if someone else can see the same camera, so that may be a privacy violation. So that's another thing. Like, it's like you are using a Visa card. Visa card is very easy to use, but still anyone else can grab the card and find out how to withdraw money. So it's another interesting area of research that people have to look at, how to control these privacy threats, even though that can be a helpful invention. But at the same time, you get some other negative effects. But still, it's again good for people like us. Engineers will have to find out solutions to all these threats as well as the helpful ideas.
Ja, und auch das Mitmachen wurde bei der Yorobi großgeschrieben, und es gab verschiedenste Roboterattraktionen, nicht nur zum Ansehen, sondern auch in Form von Workshops zum Ausprobieren. Beispielsweise den Hexapod Streichelzoo. In diesem Streichelzoo der etwas anderen Art konnten große und kleine Roboterfans direkten Kontakt mit den Hagenberger Hexapods aufnehmen. Mittels PlayStation Gamepad ließen sich die Hexapods durch das Foyer des alten Rathauses steuern. Ja, und bei diesem Hexapod Workshops ging es darum, den Hexapods das Laufen beizubringen, und Studierende und Professoren der FH Hagenberg gewährten Einblick hinter die Kulissen.
Was dürfen sich die Hörerinnen vorstellen, wenn sie sagen, Algorithmen in Hardware implementieren?
Ja, also Algorithmen in Hardware implementieren heißt bei uns so viel wie, wir haben einen Algorithmus, der in Software, zum Beispiel, wenn man jetzt an den Hexapod denkt, die inverse Kinematik rechnet. Ja, da geht es halt darum, wo muss ich meinen Fuß hinbewegen, damit ich einen Schritt weit gehen kann. Ja, und der Algorithmus, der wird dann einfach in Hardware umgesetzt. Das heißt, es gibt programmierbare Chips, das nennt sich FPGA, und dort wird ganz einfach die Hardware dann implementiert. Also der wird umgesetzt, dass dann, das ist jetzt schwer zu erklären, pro Zeitschritt, pro Zeittakt quasi eine Berechnung durchgeführt wird. Und das wird dann in Hardware in einen Chip gerechnet, in einen Coprozessor sozusagen.
Also wäre das jetzt auf den Menschen verglichen sozusagen das Kleinhirn?
Ja, auf den Menschen verglichen wäre das sowas wie genau das Kleinhirn, das auf Sachen reagiert, ohne dass jetzt das Großhirn davon das registriert und darauf reagiert, sondern das ist so eine Art wie Reflexe. Ja. Das wird schon abstrahiert, bevor das Großhirn erreicht und wird schon dementsprechend schneller darauf reagiert. Ja.
Und wie schaut es jetzt aus? Können die Hexapods Umgebung wahrnehmen? Ist da Sensorik schon dabei?
Momentan arbeiten wir in verschiedenen Studentenprojekten daran, dass wir den Hexapod also die Möglichkeit geben, dass er auch die Umgebung wahrnimmt, so wie sie jetzt da sind und wie sie jetzt da eingesetzt werden. Bei unseren Hexapod-Bewerben sind die total orientierungslos quasi. Ja, sie können die Umgebung nicht wahrnehmen. Das Einzige, wie die durch die Umgebung gesteuert werden, das obliegt dann eben den Schülern oder denjenigen, der den Hexapod steuert.
Und gesteuert werden die über einen PC? Habe ich gesehen, oder?
Gesteuert können sie entweder über einen PC werden oder über einen ganz normalen, handelsüblichen PlayStation 2 Controller. Das geht quasi über Funk. Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass man das Ganze autonom laufen lässt. Das heißt, der Bewegungsablauf ist schon fix vordefiniert. So werden zum Beispiel auch die Tanzmeisterschaften gemacht. Ja. Das heißt, es wird Musik gespielt und wie sich der Hexapod bewegt, ist schon fix vorgegeben. Und es wird beides synchron gestartet, die Musik und auch die Bewegung, und dann tanzt der Roboter zur Musik.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der fußballspielenden Roboter. Peter Kopacek von der TU Wien stellte auf der CIRAS die Entwicklung der Lernplattform von spielenden Robotern noch einmal vor.
Started with this high-tech stupidity called Robot Soccer in 1996. We organized in 1997 in Vienna at my university the first exhibition games in the Microsoft League. And you know this very nice abbreviation MAS, multi-agent systems. That means Robot Soccer is for us, in my institute, a cheap test bed to test pass planning, collision avoidance algorithm, pass following algorithms for industrial applications. And the second is our government is in favor that we make a broader public clear what's going on university, that means what's going on with the taxes the public paid, what are we doing at universities. And in the last 4 or 5 years, we did a lot in this direction. As you know, soccer is a very well-known sport. My problem is always to make a broader public clear what's beyond. Yeah, that's a history. We started in 1997 and so on and so on. We have now 2008. Yeah, why Robot Soccer? I told you it's a good test bed, mobile, partially intelligent robots. Usually, mobile intelligent robots in industry on the shop floor level are moving very, very slow. That's a problem if you are developing a humanoid robot. We have always to wait for new technologies. For new technologies are cheap.
Das waren kurze Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Robotik im Zuge der Eurobi und CIRAS, die im Juni in Linz stattgefunden haben. Ja, und alle Interviews und Beiträge gibt es in Kürze in Originallänge auf der CBA zum Nachhören. Das war ein Beitrag von Pamela Neuwirth.
Automatic, and we are dancing mechanic. We are. We are the robots.